Willkommen Leute, hallo zu einer, jetzt kommt's Lennart, ersten 2026er Science Podcast Folge. Frohes Neues dir.
Frohes Neues an alle.
Am 24. Januar haben wir es dann auch endlich mal geschafft, gemeinsam eine Podcast-Folge aufzunehmen. Die letzte Folge habe ich gemeinsam mit Fritz und Sepp gemacht über Gravel Ultra Racing. Ziemlich spannend eigentlich mal, die beiden so im Vergleich zu sehen. Der eine aus dem Survival Game, der andere schon eher im Gravel Ultra Bereich mit drin. Und wir kommen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal dazu.
Wozu?
Zum Podcast aufnehmen.
Achso, ich dachte jetzt zum Gravel Ultra, dann wäre ich direkt ausgestiegen.
Ich versuche dich ja seit Jahren zu Badlands überreden, aber ich glaube, das wird noch nichts.
Nee, ich glaube nicht. Also, da sehe ich mich überhaupt nicht.
Ich glaube, das wäre ein fantastisches Video.
Könnte kurz werden. 40 Kilometer ausgestiegen.
Ich glaube, ich würde den ganzen Tag den Clown machen und dich so ein bisschen mit durchziehen und du würdest einfach die ganze Zeit grimmig gucken.
Kein Bock. Ich glaub, irgendwann muss ich dich dann in so einen Busch schicken.
Sowas. Oh, ich weiß auch nicht. Der Lukas ist jetzt irgendwie leider gestorben.
Den haben wir nicht mehr gesehen.
Der war weg. Naja, okay.
Wir haben uns lange nicht gesehen.
Wir haben uns lange nicht.
Das ist mir letzte aufgefallen, vorgestern, als ich hier reingekommen bin.
Ja, das stimmt. Das da habe ich auch kurz, mir so, oh, ja. Da hab ich kurz überlegt, so, wer du nochmal bist. Also, wir können ja noch ein bisschen anreißen. Was ist jetzt alles in den letzten Wochen passiert? Weil wir sind mittlerweile im Jahr 2026. Wir sind schon wieder fast Ende Januar. Das heißt, wir sind fast im Februar. Das heißt wiederum, ich habe es auf dem Balkon bei uns zu Hause gesehen, da ist ein Baum, der macht so die ersten Knospen. Wir sind fünf vor Frühling.
Krass.
Es ist richtig Pressure da. Und ich weiß nicht, wie deine Form ist, aber die ist
grandios. Also, ich bin 20 Minuten Test gefahren.
Was bist du?
Nee, also nicht ich.
Aber Moment.
Auf Strava sieht es so aus, als wäre ich den gefahren.
Ah, wessen Datei hast du denn?
Welchen? Ich habe gepaced.
Ah, okay.
Am Kolleratz.
Ja.
Unseren Arbeitskollegen, der uns auch mal das Intro als Jean-Claude hier eingebaut hat.
Ah, perfekt.
Hat, ja. Wollte seinen Liebe Grüße. Ersten 20-Minuten-Test im Leben fahren. In einem Pass-Racing-Trikot Frauengröße S hatte der Mann sich ausgestattet. Und vorher ist mir schon aufgefallen, dass wir sind zwei, also ich war in Spanien,
yeah.
In Moreira, das ist Costa Blanca, da wo alle Teams sind, waren wir beruflich unterwegs und wir sind dann am ersten Tag zusammengefahren. Ey, wir waren auf so einem Berg ganz oben, also so ein Wohngebiet, ultra steil, es ist wirklich gottlos steil gewesen. Das war ungefähr so ein Kilometer und ich schätze, das waren so im Schnitt 12% mit 20, wirklich 20% Rampen. Die letzte Kurve bist du fast nicht hochgekommen. Wir sind mit den Autos fast nicht da hochgekommen. Auf jeden Fall sind wir dann vom Haus gestartet und runtergefahren. Da dachte ich schon mal so, ich kann gar kein Fahrrad mehr fahren. So,
alles
du fährst halt los und hast halt direkt diese minus 20%. Erste Serpentino und ich dachte so, Alter, wie geht das nochmal? Habe halt lange nicht mehr auf der Karre gesessen, habe auch einen leicht anderen Sattel gehabt. Habe mich nicht wohlgefühlt auf dem Ding. Und dann hab ich schon gemerkt beim Fahren, der Kollege Tobi, der hat zwar so ein Powermeter da dran, aber da guckt er gar nicht drauf. Da habe ich immer gesagt, so, ey, was machst du da eigentlich? Und dann bist du schon mal irgendwie, was hast du eigentlich für Daten und sowas? Er meinte, er ist noch nie 20 Minuten schnell gefahren oder sowas.
Ah ja.
Und dann haben wir das gemacht.
Ja.
Haben wir nochmal einen Col de Ratz gepaced.
Ja.
Das ging auch ganz gut. Also ich bin 250 Watt im Average gefahren. Er ist im Hinterrad, glaube ich, 225 Average gefahren.
Ja. War das jetzt für ihn All-out? Also war das
also das war schon viel.
Okay.
Also das ist, war auf jeden Fall anstrengend.
Ja.
Und das Lustige ist, den letzten Minute habe ich das gefilmt. So.
Ja.
Und du fährst im Col de Ratz, wir waren leider zu, ich habe es schlecht getimt.
Ja, ja.
Wir waren zu früh oben, mussten dann rechts in den Super Col de Ratz abbiegen. Okay. Da ist so ein kurzer Gravel-Abschnitt.
Ja.
Auf jeden Fall sieht das auf Strava perfekt so aus, als wäre das mein 20-Minuten-Test gewesen.
Ja.
Weil am Ende beim einhändig fahren und filmen geht es in so einen richtig steilen Bereich.
Und dann machst du noch so
Da geht der Puls auch so nach oben und auch die Watt gehen so bis nach oben, so als wäre dann nochmal so alles rausgepresst worden.
Motivation Lennart war unterwegs.
Und dann dachte ich mir so, boah, 250 Watt auf 20 Minuten, Lennart. Da hast du schon mal bessere 20-Minuten-Tests hingelegt.
Jetzt muss ich aber direkt nochmal fragen. Skala 1 bis 10, wie All-Out, wie 20-Minuten-Test für dich war das denn dann?
Das war noch okay, sag ich mal.
Wie viel Luft nach oben hättest du noch gehabt?
Das kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Aber wahrscheinlich so zwei, also keine Ahnung, 20 Watt wären vielleicht schon noch drin gewesen, aber da kann ja viel passieren bei 20 Watt.
Ja.
Ne? Also bei 250 Watt im Average habe ich mich noch okay gefühlt, aber das kann schnell kippen. Und danach sind wir noch einen 5-Minuten-Test gefahren. Da habe ich gemerkt, der Mann ist kein Sprinter. Danach sind wir noch Sprint-Test gefahren. Da habe ich gedacht, der ist wirklich kein Sprinter. Aber war lustig.
Tobi, also, was hast du denn für
einen
Peak?
So einfach mal zu sehen, wie jemand so seinen ersten 20-Minuten-Test fährt, der auch Bock hatte, sich in die Fresse zu hauen. Schön war es auch, du hast, weil wir haben so das Pacing gemacht worden. Ich bin von vorne gefahren und dann hast du von hinten immer ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Und dann hörte ich irgendwann so, schneller, 10 Sekunden später, langsamer. Das ging wirklich so ja. innerhalb von 10 Sekunden von, okay, wir könnten schneller fahren, okay, ja. wir müssen langsam fahren.
Perfekt.
Aber ja, das ist halt cool, so Leute, die das noch nie wirklich gemacht haben, ja. dann so ein bisschen dabei zu begleiten.
Ich habe das, diese verbale Kommunikation an der Stelle habe ich mit meinem Vater damals immer gemacht. Wir haben viel Motortraining gemacht hinterm Roller und ich habe es geliebt, ne? Das macht ja so hart Bock. Und manchmal, also er konnte es irgendwann gut einschätzen, man spielt sich ja ein bisschen ein. Er weiß dann auch irgendwann, wie weit er den Gashahn aufdrehen darf und was das ungefähr bei mir hinten ankommt.
Ja.
Und wir haben sogar einmal gemacht, dass er vorne meinen Radcomputer bekommt. Ja, das ein bisschen gesehen. Das macht wirklich Sinn. Und wir hatten immer die verbale Signale HEP und HO, damit du quasi die Vokale das auseinanderhalten kannst. Macht ja wie mehr Sinn. Mhm. Hep und Ho anstatt schneller und langsamer, weil langsamer kannst du dem Moment nicht mehr sagen. So, und dann rief hier so Hep oder halt Hep, Hep, wenn so, gib mal Gas so. Mhm. Und dann fährt er irgendwie so hoch, Hep, 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 Hep.
Hep, Ho.
Und dann jemand, Ho, Ho, Ho. Auch so ein leichter Senke bergab oder so. Du musst ja nur einmal bei 50 aus dem Windschatten rauskommen. Ja, ciao.
Ich finde, das ist super fragil. Wenn du schlechte Form hast, ist dieser Tipping Point super fragil.
Voll.
Da gehst du drüber und das ist sofort Ende.
Ja, genau das.
So, null Capacity für irgendeinen Fehler. Wie beim Laufen, beim Zehner.
Ja.
Einmal drüber, Ende. Tschüss.
Da kann ich auch genau die gleiche Story nochmal weitererzählen. Das habe ich vorhin gar nicht im Vorfeld gesagt. Hast du eigentlich gesehen, am Dienstag war ja wieder Swift Race, Science Swift Race. Hattest du zufällig gesehen, was wir da in der Strecke drin hatten?
Nee.
Soll ich dir erzählen, was wir in der Strecke drin hatten?
Ja.
Ich dachte mir so, ja, ich wollte ja für alle Fahrertypen mal so ein bisschen Vor- und Nachteile raussuchen. Wir hatten in den letzten Rennen davor ein bisschen welliges Terrain und ich wollte mal irgendwann die Bergfahrer wieder bevorteilen.
Och, wie nett.
Genau, genau. Und dann hatten wir letztens ja dieses eine Rennen, wo wir schon wie 8,5 Höhenmeter auf 20 Kilometer hatten. Und jetzt war es so ähnlich. Ich dachte mir, Bergzeit fahren war on top. Also,
super.
Swift, Mont Ventoux.
Ja.
Aber die Hälfte nur, gibt es eine Strecke, die geht nur bis zur Hälfte, sind 10 Kilometer insgesamt. Du hast so ein kleines Lead-In, was auch schon leicht bergauf geht und dann halt die ersten, was sind das?
Ja, Massenstart war das, ja.
Massenstart, Zeit, ja. Genau. Okay. Allerdings als Zeitfahrmodus, ohne Windschatten. Weil ich dachte halt, so, okay.
Himmels Willen.
Vielleicht kann man sich so ein bisschen, ne, so ein bisschen beäugen und so weiter. Ja, Lennart.
Wie soll man sich denn da beäugen?
Ja, genau. Es war halt einfach kompletter Nonsens. Es sind die Lücken aufgegangen. Jeder ist sein eigenes Ding gefahren und ich bin am Dienstag einfach ungelogen. 39 Minuten quasi CP39 aktuell gefahren.
Geil.
Ich bin 39 Minuten strich eine Leistung. Ich habe davon 33 Minuten wirklich bin ich durch die Hölle gegangen.
Geil.
Ich glaube, ich habe 39 Minuten einfach 6 Millimol gehalten. Am Ende waren es knapp über 290, glaube ich. 290, 292, wie sowas. Also ich würde vielleicht noch sagen, ja, okay, Rolle halt wieder ein bisschen mehr drauf, viel mehr aber auch nicht.
An dem Anstieg bin ich einmal vor 4 Jahren einen 1-Stunden-Test All-Out gefahren auf der Rolle.
Warum hast du das denn gemacht?
Für Daniel Appelhans.
Ah, okay. Ja, okay.
Und der Knechter.
Ja, ja.
Ey, wir machen einfach mal 60 Minuten All-Out. Wir haben es so eingestellt, dass alle vom Gewicht normiert waren, sodass wir eigentlich ungefähr die gleiche Kiloleistung haben. Das einige haben das Gewicht hochgestellt, andere runter.
Ja, schlau, schlau.
Damit man so ein bisschen gegeneinander fahren konnte.
Ja. Boah, aber es ist unangenehm.
Ja.
Also.
Stark. Ja, schön. Also gut, dass ich da nicht teilgenommen habe.
Ja, also ich habe auch gedacht, geil, als ersten Einstieg nach dem Gravel Camp, was sie gemacht haben, natürlich wieder perfekt, dann so ein 40-Minuten-TT zu fahren. Also es ist all das, was ich nicht mag, all das, was ich nicht kann. Das ist so Dauerleistung, kein Anstieg, ne? Kein auf. Ich habe auch wirklich in diesem TT, kein Witz, ein 1 Minute 30 mit Break gehabt, bei Minute 30 ungefähr.
Ein Mental Break.
Mental Break und Mental auch einfach auch ein Leg Break einfach. Ja. Also ich habe gemerkt, so, okay, ich bin sogar wahrscheinlich. Wahrscheinlich hatte ich dauerhaft so 6, 7 Millimol, da war ich auf einmal bei 9 oder 10 und dann dachte ich mir, geht das jetzt nicht? Kurz gedacht, ich höre jetzt einfach auf und dann kurz reduziert auf 2,40, 2,30 und dann ging das einigermaßen und dachte ich, jetzt kann ich auch nicht aufhören. Es waren nämlich noch 4 Kilometer oder sowas von 10 und ich dachte mir, das kann nicht sein, dass du knapp über die Hälfte fährst und hörst du einfach auf.
Ja.
Das haben wirklich Leute nicht gefinisht, die sind am Berg einfach stehen geblieben, weil sie auch gedacht haben, wahrscheinlich.
Kann ich schon verstehen, ne? Aber irgendwann ist so der Point of No Return auch erreicht.
Ja, wenn du so 3 vor Ziel hörst du auch nicht mehr auf, aber 3 vor Ziel.
Genau, dann breche ich das lieber so ein bisschen ein und bringe das noch irgendwie zu Ende.
Ja, aber 3 vor Ziel heißt 13 Minuten. Noch.
Ja, das ist das Problem. Ja, gut.
Ja. Okay, also kommen wir von der taktischen Meisterleistung.
Okay, tolle Überleitung.
Doch, nach
Australien. Erzähl doch erstmal, was wir heute machen wollen.
Ja.
Oder worüber wir sprechen.
Ja, Auftakt war ja so ein bisschen die.
Ich habe aber noch ein paar andere Sachen vorher dann noch, aber du kannst schon mal eine
machen. Okay, wir machen schon mal eine. Also, worin geht es heute eigentlich? Wir haben festgestellt, auf einmal ist 2026, die Radsportsaison im Profisport hat auch wieder begonnen. Klassisch mit den australischen Meisterschaften und der Tour Down Under. Und wenn man sich das Rennen ein bisschen anschaut und näher anschaut, gibt es so einige taktische, ich sag mal, Optimierungspotenziale.
In Australien steht die Welt Kopf.
Wirklich. Also das war desaströs, was da teilweise passiert ist. Und da hast du auch schon die These in den Raum geworfen. Ja, das ist aber auch ein bisschen, weil die ganzen Pro-Fahrer auch seit langem keine Rennen mehr wieder gefahren sind. Und eventuell kann man also ein bisschen was ableiten zum Thema, ich sag mal, Vorbereitung, Routinen. Was sehen wir vielleicht aus diesen Situationen, die dort entstanden sind? Was können wir als, ich sag mal, Hobbyathleten davon ableiten, dass man vielleicht auch wieder in den Rhythmus reinkommt, dass man nicht
mentale
Einstellung, dass man nicht in der 3-1-Situation dann auf einmal das Ding verliert.
Ja, genau, das wollen wir einmal besprechen, weil irgendwie ist es auffällig und jedes erste Mal, wenn ich mein erstes Rennen der Saison fahre, ist auch wieder so, boah, wie mache ich das nochmal hier? Und da wollen wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen.
Ja.
Vorher möchte ich mich noch ein bisschen darüber auslassen, Pro Cycling Stats auf dem Handy ist broken, oder?
Boah, ich habe das selten auf dem Handy, aber ich finde es auch schon auf dem...
Auf dem Handy, ich weiß nicht, wie viele Leute hier, die zuhören, das auch auf dem Handy mal ab und an nutzen. Also nicht die App, sondern die Webpage.
Die war schon immer broken.
Aber die ist jetzt komplett, seit ein paar Tagen ist die komplett im Arsch. Da geht gar nichts mehr. So, da ist noch mehr Werbung. Wenn man irgendwie auf irgendwas draufklickt, geht man immer auf so 404 Pages oder sowas. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Ich glaube, da muss ich langsam wechseln.
Ich wollte noch ergänzen, also das ist ja schon bei Webbrowser auch schon nervig und jetzt vor allem richtig nervig, wenn du halt auch diese 20-Sekunden-Werbung immer reinbekommst, wenn du mal
zurückgehen.
Eben...
Hä? Wenn du auf zurück gehst,
dann ist
wieder weg. Musst du nur sagen, Skip-Video.
Noch
ein Workaround. Aber
Lennart, der Hacker. Aber auch das, ne, das ist so, ja, ich verstehe halt mit der Werbung, das ist vollgeflasser mit Werbung, aber das ist so, du willst eben was gucken, du musst schnell Informationen suchen und dann läuft das hier durch.
Dann sehe ich die besten Gehschuhe für Herren. Auf einmal.
Ich habe hier Bet and Win gerade, also naja. Oder die Kardashians auf Disney. Verstehe ich voll. Kann ich nicht ganz relaten. Ist First Cycling eine Alternative oder was?
Würde ich schon sagen, ist eine Alternative. Ist ganz auch ganz interessant für alle Leute, die Seite noch nicht kennen, Domestik.
Ah ja.
Kann ich sehr empfehlen. Die drehen da ein krasses Rad, also muss ich schon sagen, weil da kannst du auch auf Results gehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die eine Partnerschaft mit First Cycling oder sowas haben. Ah ja, genau, das ist Powered by First Cycling. Das heißt, die ziehen sich da die
lösen ähnlich aus auch, ne?
Race-Info. Eine ziemlich gute Seite, haben auch einen ganz guten Insta-Kanal.
Stimmt.
Ist jetzt eigentlich so mein Go-To-Medium geworden.
Das und Lukas Cycling-Blog.
Ja, das auch, genau.
Der ist auch gut.
Der ist auch gut. Da kriegst du auch mal, aber manchmal kriegst du da auch irgendwie so Zeug bei Lukas Cyclingblog, wo ich mir denke, ja, wo so ein Typ von Jonas Wingegut auf dem Zeitfahrrad überholt wird, wo ich mir so, ja, Bro, also. Was glaubst du denn? Genau, was hast du erwartet? So krass ballert er jetzt auch nicht an dem vorbei. Er hat halt auf dem Zeitfahrrad überholt da so einen Hobbyfahrer.
Ich erwarte, dass das passiert.
Genau. Und auch auf die Art und Weise und so beeindruckend war es dann trotzdem nicht. Ja, sind auf jeden Fall gute Newsquellen. Da habe ich eben noch gelesen, das wird dann jeder, der heute Morgen den Podcast hört, auch schon gesehen haben. Wollonga Hill ist nicht mehr dabei, weil ein bisschen zu heiß und ich glaube Feuergefahr.
Ja, genau.
Ansonsten, was haben wir schon an Radsport-News dieses Jahr gehabt und Radsport-Themen? Ja. Was fällt dir als erstes ein?
Ja, also gerne die australischen Meisterschaften direkt.
Ja,
oder brauchen wir jetzt noch irgendwas vorwegnehmen?
Australische Meisterschaften. Ich würde gerne noch über Strade reden, was sie leichter gemacht haben.
Ah ja, stimmt. Ich glaube, 7 Kilometer Gravel fehlen oder so. Ne?
Genau, insgesamt Rennen ein bisschen kürzer, weniger Bergabschnitte, ein bisschen weniger Gravel, ist wieder ein bisschen leichter und damit offener für generell für alle Fahrertypen. Also Van der Poel hat vielleicht auch wieder eher eine Chance. Weil die letzten Jahre war es halt leider schon todeslangweilig. Also ich beschwere mich immer wieder über die zwei italienischen Eintagesrennen, die eigentlich ganz cool sein könnten, Strade und Lombardei-Rundfahrt.
Die zu hart sind, dass sie,
genau, als dass sie halt am Ende irgendwie noch eine taktische Komponente
hätten. Ja, und deswegen sind die belgischen Klassiker ja auch einfach so Brett und Roubaix, weil einfach da ist...
Weil die halt so leicht sind.
Du weißt, was ich meine, weil die genug flache Abschnitte haben, als dass man da auch taktisch...
Ja.
Also das ist ja das Schöne, die sind so hart, indem sie aber nicht die Berge drin haben, klar, Kopfsteinpflaster und sowas, aber halt diese ganzen anderen Faktoren, die du halt auch hast.
Immer wieder was richtig machen. Und du
genau, und du kannst aber trotzdem auch, indem du ein Risiko gehst, auch einen ganz großen Unterschied herstellen oder musst es sogar auch machen. Deswegen finde ich, diese Rennen sind natürlich ganz klar die besten Rennen des Jahres, Flandern und Roubaix und so. Also muss ich auch sagen, macht mega Bock immer.
Ja. Ansonsten, was können wir noch berichten?
Tudor hat Mark Hirschi als Teamleader ausgerufen.
Als Teamleader?
Ja, nicht Tour de France, aber so die ganzen Eintagesrennen. Sowas hat er den Klassiker und WM.
Gucken wir mal, ob der wieder fresh ist.
Ja, genau, das ist halt so ein bisschen die Diskussion, so nach 25 zu sagen, okay, der ist unser Leader.
Ich war ja da in Spanien, fand das auch ganz witzig, dass es wirklich jedes World Tour Team ist da.
Ja. Hast du da, also klar, du kannst da ganz gut trainieren, aber hast du noch eine Begründung, eine weitere? Warum sind alle da? Weiß man's?
Gute Infrastruktur oder am Ende.
Wahrscheinlich, ja.
Günstige Hotels. Also da passt irgendwie vieles, ne? Die Straßen sind nicht zu sehr befahren mit Autos. Ja. Der Asphalt ist okay. Stabiles Wetter.
Ja. Außer Pidcock, hast du gesehen, wo der rumturnt?
Ja, der ist in
Chile?
Chile.
Ich glaube,
Peru.
Eins von denen halt. Der ist in Südamerika.
Der ist in Südamerika, genau. So, das müssten wir jetzt noch einmal kurz verifizieren, ja. Nebenher. Im Höhentrainingslager. Und fährt da bei paar und 30 Grad,
ja.
In sehr hoher Umgebung. Ist auch mal was. Ich frage mich, ob das so sein muss. Ich meine, gab auch mal eine Zeit, da sind viele nach Kolumbien gegangen, weil sie dann auch dann direkt die Tour of Colombia gefahren sind.
Ja, ja.
Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Boah. So. Ging auf jeden Fall immer mega ab dort.
Ja.
Bei den Zuschauern.
Ja, das stimmt. Die hat immer richtig Bock.
Das fand ich immer richtig cool. Das hat nochmal, weil die so heiß waren auf Radsport, wurde ich dann auch auf jeden Fall richtig
spätestens hyped. Spätestens in Argentinien, wenn diese
San Juan oder San Luis.
wenn diese Toaster-Aufnahmen da wieder kommen.
Ja, das war krass. Chile ist er.
Ja.
Ja, aber geiles Jersey auch. Geiles Kit.
Ja.
Ja, da waren irgendwie alle dort unten. Und es war witzig zu sehen, wir standen da oben und haben so ein paar Sachen ausgeteilt und witzig zu sehen, wie die immer so geguckt haben, ob ihr sportlicher Leiter guckt und dann haben wir so, ey, geh, kann ich hier Getränk?
Ach geil, echt
jetzt? Und irgendwann kam die sportlichen Leiter, wollten auch alle Riegel haben und sowas, weil die im Auto Hunger hatten.
Hä? Okay, nice.
Aber wir haben da ein paar ganz gute Tage verbracht und da war wirklich Gott und die Welt. Also wirklich, es gab nur ein oder zwei, ich glaube maximal ein Team, was wir nicht gesehen haben.
Stand ihr am Rad oder wo wart ihr dann? Oder habt ihr das verteilt?
Am Kolderatz, genau.
Ja, ja, ja.
Und war auf jeden Fall wieder so, dass du diesen Radsport-Spirit da so ein bisschen einatmest. Auch die ganzen Crosser waren da wegen Benidorm Weltcup. Und ist cool, immer da zu sein. Dann, wie gesagt, zwei Einheiten, in Anführungsstrichen, bin ich auch gefahren.
Zwei Tests.
Zwei Tests. Und dann habe ich gemerkt, dass ich doch noch nicht so richtig bereit bin für eine Rennsaison. Und genau, ansonsten weiß ich gar nicht, was noch Krasses passiert ist. Man sieht halt vor Ort relativ viel so Tech und Neuerungen und ne, die Rose-Räder haben wir mal angeschaut vor Ort, die jetzt aber auch gelauncht worden sind. Das Zeitfahrrad wussten wir schon, dass es ein Ridley Dean ist. Sieht aber auch ganz geil aus.
Sieht mega aus.
Und jetzt haben sie heute ihr erstes Rennen da alle gehabt in Europa. Classic Cup de Movedere oder Movedere. Schwierig auszusprechen, auf jeden Fall. Sieger Christian Scaroni. Da habe ich dann auch, und das passt eigentlich ein bisschen zum Thema, da habe ich dann auch so ein paar lustige, zumindest im Ticker, so lustige Fluchtversuche gesehen, immer so zwei Teammates auf einmal. Und ich dachte bestimmt, weißt du, die kommen da alle aus ihrem Trainingslager, haben dann die letzten Tage rumgealbert und dann so, morgen mache ich dies und versuchen was und probieren was aus.
Stimmt.
Und das, finde ich, siehst du in den ersten Rennen der Saison immer mal wieder.
Weißt du, was auch mal sehr gut passiert? Mallorca Challenge.
Ja,
ich finde, da ist auch immer sowas. Da hast du auch so Double-Teammates, die wir mal rausfahren. Und du hast so wie du schon sagtest, so morgen, gerade Mallorca Challenge ist, wo du kein GC hast und einfach jeden Tag einzeln, du kannst machen, was du willst. So. Und ich finde es mal ganz geil, weil dann, wie du schon sagtest, ne, besprechen so im Hotelzimmer, komm, lass mal morgen einfach Doppelattacke fahren. Weil es am Ende, muss man sagen, es ist schon nicht ganz unwichtig, aber es geht erstmal um nicht viel und du kommst aus dem Training heraus und trainierst einfach auch erstmal weiter. So, du kommst mal in den Rhythmus rein.
Und lustig, kannst du auch bei der Tour de France machen, Doppel-Teammate-Attacke, wenn du einfach Bock hast, bei so einem kleinen Rennen was zu machen.
Wenn du einfach Plankert hast an deiner Seite.
Nee, nicht Plankert. Der große Trümmer, Rickard.
Ach, Rickard, genau, so, sorry, andersrum.
Jonas Rickard. Genau, und weil wir ja ein bisschen über Taktik und Rennen fahren und Fresh Season Start sprechen wollen, die Idee dahinter kam uns eigentlich, weil bei der Tour Down Under und auch bei den australischen Meisterschaften, du siehst immer wieder, finde ich, weil Leute sind ein bisschen eingerostet.
Das hast du schön gesagt.
Und
vielleicht vorweg einmal, alle, die jetzt das noch nicht gesehen haben, würde ich im Nachgang des Podcasts raten, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen, was passiert ist, damit ihr das auch ein bisschen nachvollziehen könnt.
Sonst genau, wir sprechen von der Tour, von der australischen Meisterschaft Straßenrennen der Männer, gewonnen von Patrick Eddy und von der dritten Etappe der Tour Down Under der Frauen, wo Noemi Rück gewinnt. Tour Down, australische Meisterschaften der Männer. Das erste Rennen, wo du dir halt am Ende denkst, ich habe das nur so auf X gesehen, dachte mir so, is this going to be, stand irgendwas von, is this going to be an Visma EF Situation? Und dann dachte ich, boah, jetzt muss ich schon mal einschalten, habe eingeschaltet und habe nur gesehen, ja, wie sich da das Team Jayco Alula nicht so unbedingt mit Ruhm bekleckert hat.
Ja.
Da noch eine Vermutung, die haben 29 Fahrer im Kader. Patrick Eddy hat noch keinen Vertrag. Du kannst die Situation im Nachhinein auch ausbügeln, indem du ihn jetzt einfach unter Vertrag nimmst.
Der fährt ja für ein Conti-Team.
Fährt für ein Conti-Team, genau.
Aber kannst du den jetzt, kannst du den jetzt schneller ranziehen jetzt?
Also. Stimmt, also der kann seinen Vertrag sicherlich irgendwie versuchen, da aufzulösen.
Ja, okay.
Weiß ich gar nicht.
Genau, also ich weiß nicht, wie die Regeln sind. Ich glaube, du kannst auch nicht als Stagiaire sowas rausnehmen, weil er das, glaube ich, schon mal gemacht hatte. Oder wenn er schon mal Profi war, kannst du, glaube ich, nicht als Stagiaire wieder nehmen. Das heißt, du könntest nicht ab 1. August jetzt einfach direkt hochziehen. Das geht, glaube ich, nicht so leicht.
Ja, du kannst einen Vertrag zum 1. August machen. Das geht auf jeden Fall, ohne dass du einen Stagiaire-Vertrag machst. Aber das kann ich dir jetzt gerade nicht richtig beantworten. Aber ich dachte mir so, ja, vielleicht verpflichten sie ihn einfach jetzt.
Ja.
Auf jeden Fall kommen sie ins Finale. Luke Durbridge ist 50 Kilometer Solo gefahren. Dahinter dann zwei Fahrer vom Team Brennan, einer Patrick Eddy und ein Teamkollege, plus nochmal zwei Fahrer von Jayco Alula. Und der Teamkollege von Patrick Eddy macht noch so einen Suicide-Pull, also einmal alles raus, es geht, ja, die Lücke schließen, so gut es geht. Patrick Eddy springt und dahinter kommt nochmal so ein Feld, so ein kleineres, so ein bisschen näher. Und am Ende verliert aus meiner Sicht Luke Plepp halt komplett die Nerven und lässt nicht Patrick Eddy die Lücke schließen zu Durbo, was ich mindestens gemacht hätte, sondern schließt sie selber mit ihm am Hinterrad, ohne dass er so einen richtigen Punch setzt, um ihn sozusagen in den Wind zu bringen. Und aus so einer leicht ansteigenden Gerade, die mal zwischendurch auch wieder flacher wird. Also du hast die Stats raus, du hast in die gefahren.
Ich wollte gerade sagen, ganz kurz nochmal, dass du es skizzierst. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, du siehst in der Helikopterperspektive auch, Patrick Eddy, zwei Jayco Alula in dieser Dreiergruppe, da vorne halt auch nochmal Jayco Alula, Luke Durbridge. So, und dann ist die Lücke jetzt nicht riesengroß. Du siehst halt einfach, der Luke, der dieselt sich da durch, aber es ist ein bisschen antizipierbar, dass das vielleicht nicht irgendwie hält. Und dass der Luke Plapp dann losgefahren ist in dem Moment, war halt wirklich nichts Halbes, nichts Ganzes. Der hat weder die Lücke aufgerissen, nach hinten hin, noch war sinnvoll, jetzt zu seinem eigenen Teammate davon das Ding zuzufahren, weil auch wenn der langsamer wird, musst du es ja nicht schließen, das ist ja nicht deine Aufgabe an der Stelle. Und das Feld hinten war eigentlich auch noch weit genug weg, dass es nicht direkt da rangehen muss. Ich habe die Stats zumindest von Pat Eddy rausgesucht, Patrick Eddy.
Ja, 79 Kilo.
Genau, springt einmal mit 1,5 ran und dann hast du die 2 Minuten 25, 561 Watt. Und was ich jetzt interessant finde, es ist, so wie du sagtest, so leicht ansteigend, bevor der Sprint dann wieder losgeht. Die fahren einen 44er-Schnitt ungefähr da hoch. Also 44er-Schnitt, 561 Watt. Also das kann man mal grob im Kopf ableiten, was müsste vorne Luke Plapp getreten haben, der durchgehend das Ding von vorne im Wiegetritt einfach da hoch brettert. Dann fährt er auch 44 km/h im Stehen, im Wind, im Wind stehend, und der andere, der Pat Eddy, hängt halt im Windschatten hinten drauf bei 560 Watt. Das heißt, Luke fährt sich einfach von vorne 2,5 Minuten erstmal grau.
Ja.
Ohne, dass er eine Lücke aufreißt.
Genau, ohne, dass er eine Lücke aufreißt, verliert am Ende den Sprint. Sieht richtig scheiße aus für Jayco Alula, die im Prinzip das Rennen eigentlich so gut wie sicher hatten.
Ganz kurz mal definiere Sprint. Also Pat Eddy fährt mit 1400 los. Ja, der Sprint dauert aber literally 4 Sekunden.
Ja.
Dann hört er schon wieder auf, weil es hat dann gereicht, weil er gesehen hat, ja okay, Luke macht genau gar keinen Meter hier und rollt dann jetzt, er rollt jetzt nicht richtig aus, aber fährt dann irgendwie mit 500, 400 Watt dann kurz die letzten drei Tritte und ist dann halt durch.
Ja.
Was ist
das? Im Kommentar sagt auch Caleb Yoon, der Kommentator war, Plappy can do a lot, but not sprinting. Das hat er vorher schon gesagt.
Ja, ja.
Also ja, ich glaube, da brauchst du so, hättest du auch mit 800 Watt vielleicht antreten können. Vor allem fährt er den Sprint von vorne, was ich interessant finde, weil er weiß halt, wenn ich einen trägen Fahrer habe, der muss ja erstmal an mir vorbei.
Ja, genau.
Wenn du einen trägen Fahrer eins gegen eins hast, kannst du auch nach vorne gehen.
Ja.
Weil du hast so, bis der dich überholt.
Genau, so oder so, der muss erstmal, wenn ihr beide vollsprintet, diese 2-3 Meter nochmal vorbeifahren.
Genau, und der kommt halt nicht wie ein antrittsstarker Fahrer, einfach von hinten und auf einmal, du hast eine zu kurze Reaktionszeit, sondern wenn der Typ bei 900 Watt piekt, dann kannst du das praktisch, übertrieben gesagt, in Zeitlupe beobachten, dass der antritt.
Kannst du dir von vorne anschauen.
Deswegen würde ich auf jeden Fall nach vorne gehen in so einem Sprint gegen einen eher langsameren Fahrer, dann hast du das Ding noch sicherer. Dann tritt der da halt einmal an mit 1400 Watt. Dann
Leute, hört dazu für den nächsten Ortschild-Sprint.
Genau.
Wenn ihr wisst, der ist nicht explosiv, dann kannst du auch von vorne fahren.
Genau, ja. Da musst du nämlich erstmal eine Radlänge wegmetern. Und das andere Ding, dritte Etappe, Tour dann an der Frauen. Drei UAE-Fahrerinnen versus Noemi Rück. Und die fahren die Corkscrew-Etappe, war es, glaube ich. über einen Anstieg drüber. Mavi Garcia, Paula Blasi und Dominika Vlodacic sind zu dritt dabei. Und auch da greifen die zwar an, ja, das macht man so, aber droppen oftmals eigentlich nur die Teamkollegin. Dann wird wieder rausgenommen, es wird nicht konsequent genug mit genug Schwung drüber attackiert. Und Naomi Rück ist eine relativ endschnelle Fahrerin, die das einfach gut kompensieren kann immer wieder. Und am Ende fahren sie auf den letzten Kilometer. Eine ist leicht abgehängt. Zwei gucken sich an und gestikulieren auch noch gegenseitig so.
200 vor Ziel. Ja. Winkt die eine der anderen noch zu.
Und in der Mitte ist Naomi Rück, die irgendwie parallel fährt von den beiden, die anguckt und dann einfach antritt und mit meilenweiten Vorsprung wird ihr sogar eine Sekunde bekommen.
Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen wie wenn so eine Kindermannschaft Fußball spielt. Weißt du, so alle hinter Ball herrennen.
Das war so komplett unstrukturiert. War das. Ja, es war komplett unstrukturiert. Ja, und das und dann im letzten Jahr gab es zum Beispiel auch bei der ersten Etappe der Tour dann unter der Frau die Situation, dass eine Fahrerin vom Team Ceratizid WNT mit 36 Sekunden solo vor dem Feld ankommt, wo du dir auch denkst, so, was ist denn da passiert? Und ich dachte mir, ja, man sieht es immer wieder, die Leute sind ein bisschen eingerostet.
Add-on nochmal Navajez und Jay Wine, die als Duo ankommen. Klar, auch super stark, weil Jay Wine einfach ein kompletter Diesel und ein richtiges Brett ist. Aber auch da wieder, du sagst das, Teammate-Attacke, so, kommen halt zu zweit durch, haben, sagen wir mal, das Feld schafft es nicht, die einzuholen, verschätzen sich halt vielleicht auch ein bisschen gerade aktuell mit den Abständen.
Boah.
Und Jay Wine holt es nicht mal.
Ich glaube, an der Stelle war da auch niemand wirklich in der Lage, die einzuholen. Ja, okay. Also die kommen zwar zu zweit an, aber die sind auch, also Jay Wine ist da so hochgestrahlt und Navarez ist noch hingesprungen. Aber ja, so du hast immer mal wieder am Anfang ein bisschen merkwürdige Ergebnisse. Vielleicht auch, oder da, du siehst immer, welche Teams halt vielleicht auch irgendwie eine andere Planung hatten. Dann kommen die dahin, sind ultra fit, wollen direkt punkten, so kommen vielleicht auch mit einem anderen Formaufbau dahin. Und dann auch einfach, manche Leute haben dann da nochmal eine andere ein Approach zum Rennen fahren. Und das homogenisiert sich aus meiner Sicht dann immer irgendwann nach einer gewissen Zeit. Und vor allem siehst du es, finde ich, auch bei den Sprintzügen zum Beispiel. Die sind noch gar nicht eingespielt teilweise. Ja. Also ich finde die Sprints jetzt bei der Santos Tour dann einer der Männer sehr, sehr chaotisch. du hast jetzt ein ganz gutes Leadout gehabt von Decathlon.
Obwohl auch Ineos Tag 3 jetzt.
Auch ganz gut war, genau. Aber du hast halt irgendwie gefühlt, fahren da viele so ein bisschen für sich oder haben so einen Anfahrer. Ist ein bisschen hektisch. Ein Glück ist da noch jetzt nicht groß was passiert in Sachen Stürze. Aber es ist auf jeden Fall eine, sieht es noch nicht so etabliert aus. Und
hast du diesen Ekelsprint gesehen von Sam auf Etappe 1? Wie er einfach die ganze Zeit an der Bande klemmt?
Ich fand den ja nicht, du nennst den ja die ganze Zeit Ekelsprint. Du hast ihn ja im Vorgespräch schon ekelt. Ich finde den ja überhaupt nicht so eklig. Also du siehst, dass er sich für die falsche Seite entscheidet.
Ja.
Oder auch die richtige, sag ich mal, weil auf der Seite wird er übel schnell. Er geht in so eine richtig krasse Windschatten-Bubble rein.
Das stimmt schon, aber
fehlt aber die Lücke.
Genau, ich finde es nur eklig, weil du, keine Ahnung, ich kenne es ja nur von mir, wenn ich halt sprinte, so, der fährt die ganze Zeit im Sitzen und kann nicht raus aus der Box. So, der sitzt die ganze Zeit da drin, wartet darauf und so ekelt sich da so links vorbei und hofft, dass die Tür nochmal aufgeht. Wir reden mittlerweile davon von irgendwie 68, 69 km/h. Ich habe gerade hier die Powerdaten offen. Leider an der Stelle auch einer von denen, die relativ nach dem Ziel immer abstoppen. Das heißt, die letzten Meter davor sind quasi versteckt. Also ich beende jetzt hier die Datei im Sprint. Aber der fährt da seine 100er-Kadenz. Davor war es teilweise irgendwie auch mal so 80, 90. Aber halt so durchgehend mit 670 Watt für eine Minute und kommt dann nicht so wirklich in die Situation, dass er einmal mal pieken kann. Er hat einmal irgendwie so einen Tritt von 1200. So, was für ihn halt nicht so ein Peak ist. Hat man in einem Pfeil von Etappe 3 gesehen. Aber das ist so, der hängt die ganze Zeit da drin. So.
Ja, denkst du, auf, mach die Tür auf, mach irgendwo
und
die Tür auf.
Drückt dann so aus dem Gluten, Nummer 1200 noch so. Und deswegen meine ich Ekel, weil Sitzfighter sitzen so mal in 1200er, aber eigentlich jetzt auf Handbremse.
Total, die ganze Zeit. Mega bitter. Ich glaube, er hätte die Etappe gewinnen können. Tobias Lund Andersen ist natürlich auch schon stark unterwegs, machen die ganz gut. Und er ist auch recht endschnell. Wenn man aus der Helikopterperspektive guckt, Brennan wird Zweiter, Wells wird Dritter. Brennan geht rechts vorbei aus der Helikopterperspektive und Welsford fährt links rein in diese Windschatten-Pocket. Brennan hat eigentlich freie Fahrt, reicht für ihn nicht mehr aus, war jetzt nicht schnell genug, aber Welsford wäre vermutlich schnell genug gewesen, um die Etappe irgendwie zu holen. Brennan hat für mich auch noch nicht so richtig...
Ah nee, das muss ich auch sagen. Da passt das Timing auch nicht und die Power zum Timing auch nicht.
Genau, und bei wem es auch überhaupt nicht läuft, was das Timing und sowas angeht.
Kannst du sofort sagen, aber so ein Sommer-Brennan hätte es vielleicht noch von der Power geschafft, aber jetzt... Der aktuelle Brennan hat es auf jeden Fall nicht über die Power geschafft, so spät.
Ja. würde ich auch sagen. Und wo es auch noch ein bisschen hapert bei Tim Teutenberg.
Ah ja.
Ich bin ein bisschen geärgert, Etappe 1, also das liegt nicht an ihm.
Ja.
Ich finde, das ist das einzige Lidl-Trikot, was ich da vorne sehe immer.
Ja.
Wo ich mir denke, so, boah, den könnten das schon mal irgendwie jemanden da zur Seite stellen.
Ja.
Heute zum Beispiel 86. geworden.
Beziehe Stellung, Tim.
Beziehe Stellung, ja. Ich habe mich schon mal gefragt, ob sie ihm nicht mal irgendwie vielleicht ein oder zwei Leute da zur Verfügung stellen wollen, weil es ist jetzt auch nicht so, als wären die auf den anderen Etappen so omnipräsent gewesen,
ja, ja.
Und hätten gesagt, ja, wir haben hier ganz viele GC-Fahrer dabei und wir schonen die.
Ja.
Also die haben zwei Leute vorne gehabt mit Sam Omen und Matteo Sobrero. Aber die würden jetzt auch GC-mäßig nicht viel verlieren, wenn sie da mal kurz ein bisschen
wieder
supporten würden.
Verstehe.
Ja, auf jeden Fall finde ich alles ein bisschen eingerostet, das Ganze. Und die Frage ist halt, woran liegt das und kann man das vielleicht, weil ich merke es auch immer bei meinen ersten Rennen, kann man das vielleicht irgendwie verändern? Jetzt haben wir knapp so noch einen Monat, anderthalb bis zu den ersten Rundstreckenrennen, vielleicht bis zu den ersten German Cycling Cup Rennen. Ich meine, Grand Fondos liegen noch ein bisschen weiter zurück.
Mhm.
Aber kann man jetzt schon irgendwas machen, um besser in den Rennmodus zu kommen, um dann, wenn es darauf ankommt, vielleicht auch ready zu sein und sofort das Maximal rauszuholen?
Ja. Die Frage ist ja so ein bisschen, okay, das ist irgendwie ganz cool, mal zu sehen, was da passiert in so taktischen, ja, irgendwie auch Fehlentscheidungen, ist auch recht spannend, aber viele gucken sich das vielleicht an und denken sich ja, okay, ne, die zwei erzählen mir das jetzt gerade, ich komme selten in eine 3-gegen-1-Situation so rein. So, ja. Das stimmt zwar schon, aber wir hatten ja auch aus dem Beispiel abgeleitet, habe ich auch schon gesagt, gerade was Luke Plapp zum Beispiel gemacht hat, so wenn du schon sagst, okay, ich traue dem Durbridge nicht zu, dass das hält, ich bin Teamkollege, ich versuche jetzt gerade das Ding in die Hand zu nehmen, dann musst du ja auch eine Attacke setzen, die zum Beispiel auch mit einem Momentum bei der Konkurrenz quasi ankommt oder eine Gap aufmacht direkt, wo du dann die Kollegen nicht einfach nur den Gegner nicht direkt einfach ranfährst. Und da, finde ich, kann man schon einiges ableiten, aus der Fahrweise zu sehen, okay, die sind gerade vielleicht noch gar nicht in ihrer Routine richtig drin. All diese taktischen Maßnahmen, die zu einer besseren Situation halt da führen und fahren halt also wie so ein bisschen die Kollegen ran und sind irgendwie noch gar nicht so richtig im Rhythmus drin. Und da hast du ja schon auch zu Recht das Beispiel aufgemacht, so, du kommst in erstes Rennen des Jahres halt rein, wie Herford oder so, und denkst dann, okay, wollen wir nochmal sehen, wie das hier mit dem Fahrradfahren geht. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, in meiner Retrospektive, die letzten 10 Jahre, die ersten Rennen, auch immer erst aufs Überleben irgendwie geachtet, weil Beine irgendwie noch gar nicht so richtig da, aber auch meine Entscheidungen, die ich da teilweise getroffen habe, waren auch so Nonsens und so wenig erfahren.
Mhm.
So jeden und alles hinterhergehen, wenn ich gerade kann, so anstatt einfach mal ein bisschen taktisch cool zu bleiben.
Ja.
Und das kannst du halt von, jetzt in dem Fall, ausreichenden Meisterschaften oder halt Tour Down Under bis hin jetzt zum Crit Race, Jedermann oder halt Radmarathon runterbrechen. Also sich korrekt zu verhalten nach einem halben Jahr quasi eventuell für meisten Fahrer halt ohne Wettkämpfe.
Genau. Und ich würde es gerne ein bisschen strukturieren.
Ja.
Worauf kommt es an? Und dann können wir da so ein bisschen durchgehen. Also ich glaube, wichtig ist, du hast gerade das Thema Momentum schon mal gesagt, Momentum mitnehmen. So, du verlierst so ein bisschen den Flow für diese Effizienz. Du verlierst so ein bisschen das Gefühl, wie war das nochmal nach den Kurven antreten? Wie kann ich nochmal ganz viel mitnehmen? Da ist eine technische Komponente dabei.
Ja.
Ich finde auch wichtig ist, du hast nicht mehr so das perfekte Körpergefühl aus dem Rennen.
Ja.
Und du hast auch nicht mehr, das ist einfach, glaube ich, so eine ganz normale, natürliche Sache, so, okay, meine Teamkollegen, was kann der nochmal?
Ah ja,
so,
ja.
Wie, okay, in der Saison irgendwann, wenn ich genug Rennen gefahren bin, weiß ich genau, wie sich mein Teamkollege fühlt. Okay, geht leicht berghoch, der und der ist gut. Der wird jetzt keine Probleme haben, der wird mehr Probleme haben, mit dem muss ich gar nicht mehr planen oder sowas. Das ist auch sowas, wie fühle ich mich, wie fühlen sich meine Teamkollegen und wie fühlen sich andere? Auch so zu antizipieren, wie sich andere Fahrer fühlen, finde ich noch wichtig. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist das eigene Selbstbild.
Ja.
Man hat aufgehört, irgendwann im Sommer Rennen zu fahren, Spätsommer, hatte im besten Fall noch ganz gute Form und startet jetzt wieder ein Rennen.
Ja.
Und du machst einfach das erstmal, was du dann zuletzt gemacht hast.
Ja.
So, und das ist aber nicht deine jetzige Form. Du hast vielleicht noch nicht die Fatigue Resistance, du hast noch nicht diese wiederholten Antritte und sowas und du kriegst vielleicht mal eher Krämpfe. Ich weiß, dass die ersten Rennen der Saison immer hinten raus schon die Beine zugemacht haben. Das, was im Sommer ging, ging dann da nicht mehr.
Ich will auch gar nicht demotivieren. Ich will gerade dann und auch dann, wenn du zum Beispiel im Winter 8 Minuten auf neuen Bestwerte gefahren bist. Wenn du einen Test gemacht hast und hast so gute Werte wie vielleicht auch letztes Jahr nicht im Winter.
Selbst dann.
Ist genau, selbst wenn du bessere Werte im Sommer hast, hast du die genau Fatigue Resistance nicht und das Auge nicht so ganz vielleicht gerade auf aktueller Höhe.
Man kann es natürlich, und das ist auch richtig, man kann es aber trainieren. So, ja, das heißt, klar. Wenn wir jemanden haben im Coaching, der sagt, für mich sind die ersten 3 Rennen super wichtig, dann kannst du es abbilden. Und dann kannst du da schon gegensteuern und dir halt einen krassen Vorteil holen. Und du musst aber wissen, worauf du es runterbrechen musst und welche Parameter halt super wichtig sind.
Voll, wir steuern jetzt aktuell im Gravel zum Beispiel auf Santa Val demnächst schon wieder zu. Das ist jetzt auch nur 3 Wochen. Dann hast du, beginnt quasi 3-4 Wochen später auch die Straßensaison so langsam hier in Deutschland, NRW. Und dann geht es eigentlich auch schon bei Radmarathon, auch mit Mallorca 312, Ende April halt los. Die ersten Gravel-Rennen, 22.3. ist Tourenhaut Gravel, die erste World Series-Rennen für die meisten Athleten. 2 Wochen später ist dann halt in Österreich genau da.
Wörthersee,
genau. Auch noch Gravel Qualifier. Und für die, klar, WM ist dies in Australien, ist jetzt vielleicht nicht für die meisten so relevant, aber für die, die sagen, ich möchte Gravel rennen und Gravel Qualifier halt auch gut fahren, das ist mal gut, wenn du 1-2 Rennen dabei hast, wo du erstmal sagst, okay, da kann erstmal so ein bisschen was laufen, bevor es jetzt wichtig wird.
Ja.
Und ich finde halt einfach, keine Ahnung, ich meine, wir haben jetzt dieses Überangebot in den letzten 1,5 Jahren, 2 Jahren bekommen, in Deutschland, in Köln vor allem auch an Group Rides. Ich finde, manchmal ist das gar nicht halt so schlecht. Klar, bitte passt auf im Straßenverkehr, aber manchmal wird da mal auch ein bisschen mit Tempo gefahren und ich fand das mal ein bisschen angenehmer, auch schon da mal was zu fahren, im Real Life, nicht nur auf Swift dieses Momentum, sondern auch im Real Life das Momentum zu lernen, nicht Rennen zu fahren, aber einfach mal das Auge wieder zu bekommen für eine schnelle Situation. Denn fahrt mit eurer Gruppe raus, ihr fahrt, keine Ahnung, 4, 5, 7, 8 Leute, da gibt es ein Ortsschild, 4 davon fahren den Sprint oder 5. 4 davon von diesen 5 verschätzen sich extrem.
Ja.
Also, was habe ich denn für Sprints auf einmal gehabt, wo Leute wirklich teilweise 700 Meter vor dem Ortsschild anfangen, da voll loszuhacken?
Ja, und das ist, hast du immer wieder, das ist auch der Trainingslager-Effekt.
Ja, genau.
Das ist das Trainingslager, Neandertaler Kreise. Immer das Gleiche.
Ja.
Alle sind heiß, alle wollen mal so ein bisschen zeigen und einfach vor allem mal testen.
Ja.
Es geht ja auch jeder in die neue Saison, denkt sich, okay, das ist mein Jahr.
Ja.
Und das siehst du da auch mal. Das heißt, die Leute versuchen es auch mit der Brechstange viel mehr in den ersten Rennen.
Kriegst dieses Funkeln in den Augen.
Genau, die wollen dann wirklich zeigen, wofür sie den ganzen Winter trainiert haben.
Ja. Ja.
Dem muss man widerstehen, dieser Versuchung.
Ja,
weil
schon.
Man merkt sonst, auch wenn du das im Trainingslager hast, merkst du ja relativ schnell, man fängt da an zu kreiseln oder man attackiert sich so gegenseitig. Ich merke schnell, dass die physikalischen Gesetze sich doch nicht geändert haben.
Ja, ja.
Also du hast dich vielleicht ein bisschen verbessert, aber es tut immer noch irgendwann ziemlich schnell weh und man kann auch ziemlich schnell explodieren.
Ja.
Also genau wie wir es eben gesagt haben, so die Linie, die ist relativ, der Spielraum ist noch recht klein.
Ja,
der Körper
genau.
Verzeiht dir noch nicht ganz so viel.
Ja, an der und dann machst du halt auf einmal den Luke Plapp, fährst von vorne, weil denkst du, du hast den anderen Kollegen im Griff. So, und auch da, du denkst jetzt auch, manche Zuhörer von uns sagen ja auch, okay, irgendwie ist es auch noch ein bisschen fern, ich fahre keine Crits, aber ich fahre vielleicht, keine Ahnung, Frankfurt-Eschborn, rund um Köln, Münster-Giro, solche Events, also jedermann Straßenrennen und fahre vielleicht auf ein Ziel hin, dass ich meine Zeit verbessern möchte. Nehmen wir mal ein Szenario, du fährst irgendwie die rund um Köln, kurze Runde und möchtest deine Zeit von 2 Stunden jetzt irgendwie verbessern oder Stunde 40, was auch immer. So, das ist eine Belastung. Wir kennen das alle, das Gefühl, wenn du jetzt nicht komplett ins Laktat gehst, tut die erste Stunde 15 sowieso nichts weh.
Ja.
Wenn der Körper geladen ist, ausgeruht ist, du hast die Speicher voll, da tut eh nichts. Da kannst du machen, was du willst. Und auf einmal macht es Peng. Ja. Und dann hast du, oh ja, irgendwie weiß ich auch nicht, da war ich, ne, da habe ich nicht die Beine raus mehr gehabt.
Genau.
Und wir gehen jetzt aber gar nicht auf die Kohlenhydratebene oder sowas, ne, den Sprit, sondern halt, wann hast du was genutzt? Und du hast in so einer Gruppe, nehmen wir mal das Beispiel, rund um Köln unter 2 Stunden bei der kurzen Runde. Guck dir deine Gruppe an, wo du bist. Du hast immer da welche, die genau den Fehler machen, den wir jetzt gerade zitiert haben, den du nicht machen sollst. Die halt in der Gruppe denken, here we go, ich fahre jetzt die 40 km/h mal temporär kurz von vorne. Wir sind auf der Flachen und lass sie doch einfach machen. Setz doch nicht einen drüber. Du hast teilweise in Gruppen, dass der eine schon voll Lead fährt und der andere denkt sich so, here we go, ich gehe nochmal drüber.
Ja.
Warum? So, das macht gar keinen Sinn.
Man will halt im ersten Rennen an sich und anderen zeigen, wie gut man trainiert hat.
Ja.
So, das heißt, es gibt ja sowieso Leute, die fahren unvernünftiger oder mit weniger Köpfchen.
Ja.
Und das wird dann, glaube ich, nochmal so ein bisschen, das ist dann nochmal krasser am Anfang der Saison. Und da gilt es einfach, vernünftig zu fahren und sich richtig einzuschätzen und andere richtig einzuschätzen in der ganzen Geschichte. Ich würde aber nochmal gerne darauf zu sprechen kommen, wie man Sachen halt auch trainieren kann.
Ja. Also, damit du nicht, einer von uns beiden hat meistens das Problem, dass er ungefähr bis Juli braucht, bis er das Gefühl dafür hat. Du bist es nicht.
Ich brauche bis Juli, bis ich die Beine habe.
Ich habe bis Juli das Gefühl. Auf einmal in Hürth und in Düsseldorf ging es dann auf einmal. Also, wie können wir das ein bisschen vorwegnehmen? Nummer eins, ich finde ganz ehrlich, können wir ganz kurz mal rumdenken. Du hast Trainingslager angesprochen, ich finde es nicht schlecht.
Ja, Trainingslager ist auf jeden Fall was, wo du auch ein paar Fahrtenspiele mitbringen kannst. Also man trainiert den ganzen Winter extrem strukturiert, macht seine Intervalle, das ist auch vollkommen richtig auf der physiologischen Ebene. Dann, wenn du aber im Trainingslager bist, hol die Leute zusammen, macht mal ein bisschen was in die Richtung. Also dafür ist der Zeitpunkt, du musst jetzt nicht unbedingt da komplett strukturiert die Intervalle immer nur bolzen, sondern Fahrtenspiele mal so ein bisschen das Momentum wieder mitnehmen in so einem Fahrtenspiel, einschätzen, wie ist der andere drauf, wie kann man jemandem anderen gerade mal richtig wehtun und sowas, das ist halt total wichtig bei sowas.
Tipp als Coach an der Stelle und erfahrener Trainingslager sich Graufahrer, schaut, dass ihr vielleicht als Gruppe auch kurz ansprecht, wenn ihr das macht oder vielleicht ein bisschen vorher plant, weil sonst artet es halt aus, dass jeder Anstieg so gefahren wird, jede Schilfstraße so gefahren wird auf Mallorca und was auch immer. Also setzt euch doch einfach, weil so ganz rausnehmen kann man es nicht, so irgendeiner will immer zeigen, dass er den Größten hat, ist ja okay, aber dann definiert es doch vorher vielleicht einmal, okay, hier können wir so ein bisschen kreiseln oder das ist sowieso für alle klar und danach ist auch wieder gut. Dann hast du nicht diese Unruhe, so irgendwie will ich gerade, dann wollte ich an dem Anstieg nicht, aber die anderen sind gefahren und dann bist du, hast du diesen einen, der dann, wenn alle aufhören, nochmal drüber geht und dann macht das Trainingslager dadurch auch ein bisschen kaputt, muss man sagen.
Ja. Finde ich nämlich auch. Das ist dann eine Sache, die kann man gezielt einsetzen.
Ja.
Man muss sie auch gezielt einsetzen, wenn man sich da so ein bisschen wieder rantasten möchte. Was anderes, finde ich, ist zum Beispiel Routinen etablieren. Das heißt, auch ein Swift Race, auch wenn das nur irgendwelche Computer-Avatare sind, aber da mit dem Momentum zu spielen sowieso, aber auch darüber nachzudenken, wie könnten sich jetzt andere fühlen? Ihr habt ja da sogar den Luxus zu sehen, was fahren die gerade. Und wenn ihr gerade noch irgendwie eine Hand frei
habt, könnt ihr sogar
klicken und gucken, was derjenige für einen Puls gerade hat.
Ja.
Das so, ist, wenn du die Kapazitäten hättest dafür.
Das ist das ist super geiles Training für genau so etwas. Du schaust dir die anderen an, was fahren die für Watt pro Kilo, du guckst noch auf den Puls.
Von vorne.
Und mittlerweile hast du oben, falls du schon mal gesehen,
so ein Windschattending, ne?
Den Windschattenbalken. Ja. Wann warst du aus Swift?
Ich war tatsächlich nochmal aus Swift in den letzten Wochen. Aber ja, das habe ich nur einmal gesehen. Ja, du hast das Ding auch noch oben.
Du hast so einen ganz kleinen blauen Balken und wenn der sich halt maximal füllt, dann hast du halt die maximal zum Windschatten. Je kleiner der ist, desto weniger Windschatten.
Ja.
Sieht ein bisschen verwirrend aus, weil die ganze Zeit auf und zu geht, so durchgehend, aber. Ey, das ist die Lösung, also guck dir den Balken an, guck dir die Watt pro Kilo an, du hast den vollen Balken, weil du im Windschatten von einem einzelnen Bro bist, der fährt gerade 4,5 Watt pro Kilo, du dahinter 3,7.
Es wird dir super visualisiert. Dir super visualisiert.
Nutz das.
So, und dann lässt du den ein bisschen fahren, je nachdem, wie gut du den kennst, kannst du es dann auch noch richtig gut einschätzen, so, was wird der gerade wohl an Laktat haben.
Ja.
Und dann kann man sich die Leute zurechtlegen. Also Swift ist dafür echt praktisch, oder?
Ja.
Jede andere E-Racing-Plattform natürlich auch.
Ja.
Aber da würde ich sagen, sowas kann man einfach spielerisch damit reinbringen und man lernt extrem viel.
Ja, finde ich auch.
Also das kannst du dann wieder mitnehmen und ich glaube, wenn du das viel machst, dann hast du diese Lücke nicht so krass zwischen letztem Jahr und diesem Jahr und du kannst auf einem relativ hohen Niveau wieder einsteigen.
Ja.
Wenn
du das auf der Straße mal austesten möchtest, es gibt ja eine Herausforderung, dass das jetzt nicht für alle mal eben so leicht machbar ist. Wo hast du jetzt gerade irgendwie passend 8 Leute in deiner Leistungsklasse, die mit dir Bock haben, jetzt Schilfstraße zu ballern und mal einen Kreisel zu üben? Da vielleicht die Brücke nochmal geschlagen. Wenn ihr wollt, macht's doch mit uns. Am 28.02. bis 14.03. fahren wir ins Trainingslager nach Mallorca. Kann Pika vor. Wenn ihr Bock habt, meldet euch. Ein paar Plätze haben wir noch übrig für diejenigen, die sagen, ey, ich möchte geil trainieren, ich möchte aber auch mal Expertise haben, wir sind als Trainerteam dabei. Du bist dabei, Lennart?
Ja, ich denke schon.
Voll geil. Ich bin sowieso mit dabei, wir sind im Coaching-Team dabei, dann gucken wir mal auch mit Laktatmessung, messen wir mal, wo du ungefähr gerade unterwegs bist. Du kriegst komplette Nutrition gestellt, aber auch, und das sagt mir gerade, diese Workshop-Inhalte, nennen wir sie mal, Fahrtenspiel, Kreiseln, Windschatten, Timing von Sprint, Kurven-Workshop, Abfahrtstechniken schauen wir uns von hinten ein bisschen an, was du da machst und geben ein bisschen Input und sowas und wir analysieren einfach dein Training. Und da hast du die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, komm, ich habe diese 2 Wochen oder 10 Tage Spielwiese und probiere mich mal ein bisschen aus auf der Insel. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt es mir gerne mal durch. Ansonsten auf die Seite von 808-808-Projekt gehen und dort gibt es einmal die Informationen. Da könnte ich einmal auch die Buchenstrecke durchgehen und gucken, was das kostet. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen und hätten Bock, euch ein bisschen was beizubringen.
Ja, perfekt, genau. Das heißt, das ist dieses Trainingslager. Fahrtenspiele können wir auch machen, wenn ich fit genug bin dafür. Ansonsten gucke ich mir das irgendwie von hinten an.
Du bist definitiv fit genug. Nochmal der Hinweis. Doch, ich mache es jetzt nochmal. Ich erweitere es gerade, weil jeder und jede Athletin ist natürlich willkommen. Ja. Wir haben auch Leistungsgruppen für jeden. Das ist kein Profi-Camp. Nochmal der große Hinweis. Weil ich hatte letztes Jahr auch Feedback bekommen. So, ja, ich war nicht sicher, ob ich da irgendwie gut für bin. stellte sich heraus, dass die Gruppe dann ständig nur am Ballern war. Da war der eine, ja, da bin ich Zacaloba hochgeballert und dann waren die alle grau, ist mir egal, da bin ich die Schilfstraße noch vorbeigeballert und wir einfach so schön in seinen Gruppen in 4 Leistungsklassen geclustert, alle in Litzonen unterwegs gewesen, ja. Da ist keiner krachen gegangen. Ja. Also das ist für jeden gut, das Trainingslager.
Also ich pack's auf jeden Fall dann auch.
Ja, natürlich.
Und ich habe auch richtig Bock auf diese, du hast es ja auch schon mal gesagt, was ihr letztes Jahr gemacht habt, das habt ihr jetzt aber auch in einem Gravel Camp gemacht, wollten wir eh noch drüber sprechen, dieses Momentum mitnehmen, das ist ja immer so ein bisschen abstrakt.
Ja, stimmt.
Und
Wellblech könnte man gut dafür nehmen.
Ja, das ist so ein bisschen, als würdest du bei einer Drehzahlmessung, also das eine ist Momentum mitnehmen, das andere ist natürlich auch das richtige Timing für, wann knall ich wie viel Watt rein. Ja. Weil Watt ist das eine, Torque ist das andere. Also Drehmoment, du kannst viel Drehmoment produzieren und mit einer schlechten Frequenz, dann verbiegst du dir die Beine. Am Ende siehst du es in der Wattzahl gar nicht so sehr. Ne? Eigentlich müsstest du sogar nochmal genau reingucken, wie ist die Drehmomentverteilung von den Leuten.
Du kannst den Torque-Verlauf ja anschauen. Das werden wir auch dann also wir machen es auch so, in dem Camp machen es auch mal so, dass wir die ganzen Training-Peaks Synchronisation holen, damit wir Daten sehen können. Und dann können wir genau das, was du sagtest, halt mal so Torque-Verlauf halt anschauen. Wenn da so ein Torque-Spike drin ist, also wir reden von Drehmoment, so richtige Kraftspitze.
Dann wie ist, nach einer Kurve. Ja. Du trittst im falschen Gang an oder nach einer Ampel, du trittst im falschen Gang an. Im Prinzip möchtest du ja immer so, es gibt diesen Sweet Spot, wo du das Gefühl hast, so, ich habe einen guten Widerstand, es geht auch, aber auch gut nach vorne und ist nicht zu schwer von der Trittfrequenz.
Du fährst also so perfekt. Ja, du fährst ja mit dem Auto auch nicht in den dritten Gang los von der Ampel, sondern du brauchst den idealen Gang mit dem idealen Drehmoment und auch Trittfrequenz. Und das kann man auch simulieren
und üben. Das ist das Gefühl, wenn du auf eine Ampel zurollst, die ist rot. Ja. Und du bist so genau im richtigen Gang und die wird grün und du bist dann so im dritten dann so
herrlich
speeden. Das merkst du auch, das Auto geht richtig vorwärts.
Das oder aber auch mit dem Rad genauso. Kennst du das, wenn du so ranrollst und dann denkst du, du hast den idealen, komm, grün, dann springt die nächste, here we go.
So, das ist das, so wollen wir das im Prinzip immer haben. Und da das Timing zu finden, das ist auch was wir auf so welligen Straßen gerne machen wollen. Gucken uns dann am Ende an, wie viel Watt haben die Leute gebraucht, wie viel Drehmoment haben die Leute gebraucht, um von A nach B in welcher Geschwindigkeit zu kommen.
Ja.
Weil auch da kannst du extrem viel richtig und falsch machen. Und ich sehe das auch auf dem Rennen, dass da Leute antreten mit einem Gang, wo ich mir denke, ich spüre das Laktat selber. Bin froh, dass die das machen und weiß aber, dass wenn ich das mache, dann ist Ende.
Unangenehm zuzusehen. Genau das haben wir beim Gravel Camp nämlich gemacht, weil auch da nochmal als Offroad-Segment einmal die Gangwahl, weil wir hatten dann einmal, ich kann es kurz erklären vielleicht, wenn ihr das sehen wollt, ich habe das aktuelle YouTube-Video heute hochgeladen, könnt ihr euch nochmal anschauen, da habe ich nochmal einen kleinen visuellen Abschnitt. Und das haben wir so gemacht. Wir hatten ein richtig, wirklich, ich habe noch nie auf Komoot so eine perfekte Steigung gesehen. Es war wirklich ein 6-Kilometer-Segment, jetzt ob runter oder hoch, aber wirklich, es war eine Linie. Es war perfekt. Wir sind sie runtergefahren, man hat durchaus so einen 40er-Schnitt dann drauf, also schon mit Tempo. Da gab es eine Gegenwelle, wirklich so eine, wo man auch mal kurz nochmal Tempo verliert. Auch da wieder sehr interessant, wie man es macht, weil nicht reinhacken, sondern halt auch da das Drehmoment ideal halten. Und vor allem, was ich angeschaut hatte, war so Kurvenlinie, Kurvenwahl, also wo du sie anfährst. Und dann mit dem speziellen Aspekt des Gravels, denn wir haben noch extra Faktor jetzt des Untergrunds. Manchmal hast du schnelle, ausgefahrene Linie, dann hast du auch losen Schotter. Da sieht man, ich bin hinter Fritz Meinecke hergefahren, ist ein Athlet von mir, den ich jetzt auch seit einem Jahr trainiere. Und dann bin ich hierher gefahren, habe den halt gefilmt. Und dann hatten wir auch teilweise ganz unterschiedliche Linien. Der ist zum Beispiel eine Kurve extrem früh angefahren. Dann fährt er in die Kurve rein, merkt, oh, ich bin zu früh. Hat dadurch aber das Problem, dass er jetzt auf dieser Kurve zwei Ideallinien hatte, die typischen Autospuren. Ja. Und in der Mitte danach ist loser Schotter. Das heißt, der musste die Karre jetzt innen halten, weil er nicht nach außen getrieben werden wollte, um auf den losen Schotter zu kommen, um dann in Schräglage wegzurutschen. Und das ist die besondere Herausforderung des Gravels. Du hast auf einmal nicht mehr den kompletten Untergrund des Asphalts, wo alles gleich ist. Sondern
die Variable ist nicht mehr gleich.
Genau. Die ist jetzt unterschiedlich. Und dann hast du auch gemerkt, er hat so viel Geschwindigkeit verloren in dem Moment. Und gerade bei Gravel, wenn du halt Erschütterung hast, ist ja das, die Geschwindigkeit aufrecht zu halten, noch so viel wichtiger, weil das Geschwindigkeit zu bekommen unter schüttelnden Bedingungen ist halt noch viel, viel härter.
Ja.
Und das haben wir uns dann angeschaut, da wirklich im Vergleich, sich mal Watt anzuschauen und Geschwindigkeit im Vergleich halt der einzelnen Fahrer. Der eine ist halt, kann man, Sepp fährt ein bisschen mehr Watt und auch höhere Geschwindigkeit, aber die anderen fahren weniger Watt, weniger Geschwindigkeit. Die Frage ist nur, ob das Verhältnis stimmt.
Ja.
Und da konnten sie auch rausfinden, okay, manche fahren halt effizienter als andere.
Ja, total. Und das habt ihr gemacht mit
WKO,
hast du gesagt, ne? Ja. Okay, und das ist halt so ein Parameter, ich denke mal, das werden viele Leute im Profibereich sich ganz genau angucken, das gucken sie sich vor allem bei Zeitfahren an, aber es gilt natürlich genauso für Straßenrennen.
Ja,
Und das sich einmal vor Augen zu führen, ist halt ultra wichtig.
Ja,
und
ganz kurz aber noch Straßenrennen, weil das, haben wir gerade beschrieben haben, ist Zeitfahren. Jetzt bring dieses, das Szenario mal mit in ein Feld, wo du nicht die freie Wahl hast. Das macht es dann noch viel komplizierter.
Exakt, genau. Und da musst du halt einen Weg finden und dafür musst du wieder alles, und das perfektioniert sich dann am Ende in einer Saison irgendwann, wenn du das im Autopilot hast. Am Anfang machst du zwar viel falsch. Ah, hier, falsche Seite, da eingebaut. Und wenn du das aber schon ein bisschen vorher üben kannst, dann kommst du zu deinem ersten Rennen der Saison und kannst die Form, die du hast, dann tatsächlich auch nutzen.
Kanalisieren so ein bisschen, ne?
Ja, also ich habe mich da schon oft geärgert am Anfang der Saison. Ich hatte jetzt noch nie so die beste Form Anfang des Jahres, muss ich sagen. Habe aber viele von diesen Sachen halt auch falsch gemacht. Also vor allem aber auch dieses Selbstbild des Sommers vom Vorjahr zu nehmen und auf die Art und Weise zu fahren, war halt da einfach immer so, ja, okay, jetzt bin ich zweimal attackieren gegangen und okay, jetzt kann ich aber nicht nochmal ein drittes Mal und oh, ich bin in Trouble und oh, wenn der Wind jetzt nächste Runde wieder so von der Seite oder kommt wieder so von der Seite, ich bin in der falschen Pose, dann kann es auch eng werden.
Und du hast aber im letzten Jahr, bist du doch auf Mörker noch ein Testrennen gefahren, ne?
Ja.
Und da hast du noch ein Podium geholt.
Ja.
Dritter? Zweiter?
Zweiter. Aber ich hatte schon ein bisschen Routine.
Routine, ich wollte gerade sagen, jetzt wäre die Frage gewesen, bist du in dem Rennen, dadurch, dass du vielleicht nicht ganz wusstest, verhaltener gefahren am Anfang und hast dadurch vielleicht auch einen Vorteil rausgeholt oder war das?
Nee, ich hatte eben den Vorteil, dass ich halt schon Rennen gefahren bin. Ich bin ja vorher Marokko gefahren.
Ah, stimmt.
Sahara Gravel und davor schon zwei Etappen bei Santaval.
Stimmt.
Das heißt, gerade da hatte ich so 6 Renntage, die mir schon irgendwie was gebracht haben.
Ja.
Und jetzt nicht so super dieses im Feld fahren, aber ich glaube, auf Gravel schult man viele Punkte, wie wir es gerade schon gesagt haben, halt noch mehr. Aber auch da ist es halt so, du bist dir manchmal ein bisschen unsicher, dann attackiert jemand und du fährst hinterher und guckst runter und denkst so, boah, keine Ahnung, ich das jetzt halt. Wenn du das aber schon ein paar Mal gemacht hast im Training, mal 2 Minuten All-Out gefahren oder auch mal so ein bisschen intermittierend, dann weißt du ungefähr, okay, wie sich der Körper anfühlt.
Ich muss sagen, meine Swift-Numbers kenne ich jetzt. Also
die
kennst du mein ganzes Profiling jetzt gerade.
Aber wenn du Anfang der Saison das erste Swift-Rennen fährst, dann weißt du wieder nicht so, okay, wie viel verliere ich jetzt hier auf der Rolle und wie ist das nochmal?
Ja, oder auch, wie viel muss ich jetzt eigentlich treten, um dabei zu bleiben?
Genau.
Oder kann ich auch ein bisschen mal verhaltener fahren? Komme ich nochmal zurück? Und das ist ja auf der, finde ich, auf der Straße, potenziert sich das noch viel, viel mehr.
Ja, genau. Da kannst du nämlich nicht durch, einfach durch Leute durchfahren.
Das, meistens nicht.
Das hilft.
Manche versuchen es auch.
Manche versuchen es, ja. Das waren jetzt erstmal alles nur so die Sachen aus dem Physiologischen. Dann kommt noch der ganze technische Teil des Kurvenfahrens etc. dazu.
Ja.
Auch das im besten Fall schon mal üben.
Ja.
Wenn ihr jetzt in einem Bereich fahrt, wo eine Gruppe geht und man sie zurückholt, das ist für die meisten erstmal irrelevant, würde ich sagen. Aber das ist, was ich bei den Profifahrern auch sehe.
Ja.
Die verschätzen sich gerne mal.
Ja.
Da geht eine Gruppe, dann wollen erstmal alle, das ist relevant für alle Leute, glaube ich, alle wollen ein bisschen zu schlau sein, weil sie wollen das Ding ja gewinnen. So. Ja, nee, wir fahren nicht hinterher. Ja, nee, wir auch nicht. Und dann pokern die und irgendwann merken die so.
Glück ist immer 2 Minuten groß.
Ja, jetzt haben wir uns auch verpokert. Also das passiert relativ häufig am Anfang der Saison.
Ja.
Wie gesagt, erste Etappe wäre Tour Down Under, letztes Jahr bei den Frauen. Omloop bei den Frauen war auch ein Beispiel für,
das
ist nicht das erste Rennen der Saison, aber es ist das erste wichtige Rennen der Saison.
Ja.
Auch da wollten alle ein bisschen zu schlau sein. Das kenne ich natürlich auch von mir. Also dann will ich das perfekt machen und mache es halt manchmal falsch, weil mir die Routine auch noch ein bisschen fehlt.
Gerade für all diejenigen, die jetzt auch Rundstreckenrennen unterwegs sind, die jetzt keine große Teamstruktur den Vorteil haben, die eher allein Warrior da sind. Ich kenne das manchmal auch. Du kannst ja auch dann halt nicht, also wenn du jetzt gar nicht in der Fluchtgruppe drin bist, sondern hinten bist, hast jetzt auch nicht viele Möglichkeiten. Also wenn du jetzt die Lücke zufährst, ja Glückwunsch, da geht immer der Nächste drüber, aber du hast halt gar nichts mehr zu liefern. Und dann kenne ich auch die Situation, dass du manchmal hinten hängst und denkst dir so, ja, macht ihr das mal, weil ich kann ja sowieso nicht, weil ich muss ja mich hier schonen und so weiter. Und dann sitzt du da mit dem, keine Ahnung, gefühlten perfekten Bein und guckst nur zu, wie eine Typ da irgendwie das Feld überrundet, weil du denkst, ja okay, wenn dir gar keiner fährt, dann wird das auch nichts.
Dann ärgerst du dich.
Dann ärgerst du dich und was ich dann mache, ist immer, ich schalte dann um auf dumm.
Weil das schalten aber alle gleichzeitig.
Ja,
so. Alle merken so, scheiße, der Zug ist abgefahren.
Ja,
jetzt attackiere ich nochmal richtig los. Dann wird mit der Brechstange gefahren.
Genau.
Also das Rennen teilt sich ein
voll.
bei den Dingern, eben die Mutigen, die am Ende profitieren auch.
Ja.
Und dann am Ende die Leute, die frustriert einfach dumm rumattackieren. Weil sie wollen ja zeigen, dass sie doch stark gewesen
wären.
Ja. Aber es hat halt nicht.
Ja, oder genau, das ist so weit das Ding halt. Da hörst du vom Sprecher irgendwie, keine Ahnung, Minute, Lücke oder 40 Sekunden. Ja, also Crit, das ist halt nichts, was jetzt mal eben zugefahren wird.
Ja.
Aber es ist etwas, was nicht komplett vom Tisch ist. Du müsstest halt komplett als Team oder als Feld hinterher ballern. Dann, der ist vorne alleine. So. Teilweise im Amateurrennen ist auch die höchste, die Leistung ist auch nicht so irre groß. Und auf einmal gibt es einen Moment, dann hört der Erste auf. Und dann attackiert der Erste drüber. Dann wird der eingeholt. Der attackiert den Nächste drüber. Dann wird der eingeholt. Dann gucken sie sich wieder an. Und dann auf einmal in der nächsten Runde heißt es, jetzt hat er 1:10.
Ja, genau.
Und denkst du so, hä?
Wir sind doch gerade voll schnell gefahren.
Letzten 3 Runden waren
allen
voll hart.
Tun die Beine mega weh.
Genau. Und er hat auch 10 Sekunden gewonnen.
Genau. Ja, also das braucht alles ein bisschen Routine. Die meisten Leute haben es nach 2 bis 3 Rennen oder vielleicht dauert es auch ein bisschen länger.
Ja.
Aber ich finde es immer cool, wenn man sich den ganzen Meter in den Arsch aufgerissen hat, dass man dann vielleicht auch von Rennen 1 an das meiste daraus macht und dementsprechend Dinge etabliert, die jetzt nicht unbedingt nur so rein physiologisch wichtig sind, sondern tatsächlich mal diese Fahrtenspiele, auch wenn das total oldschool gerade klingt.
Ja.
Aber das ist was Ich habe es tatsächlich gestern diskutiert mit einem ehemaligen Kollegen von mir, von Zwift, Leon van Bonn. Der war Profifahrer bei Rabobank in den 90ern, 2000ern.
Jetzt macht er Fotos.
Fantastische
Fotos.
Genau, und er sagt halt so, okay, du siehst halt ein paar Teams, Alpecin, Premier Tech, UAE, die fahren sich halt einfach auseinander, auch so im Training. Mhm. Und Wismar macht das nicht, unseres Wissens nach nicht. Die fahren sehr strukturiert. Ja. So, und dadurch wissen die wahrscheinlich auch wieder so, okay, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal statt 1 Minute 40, 2 Minuten 10 oder 2 Minuten 7 fahre bei der Wattzahl, so wie fühle ich mich dann, wie schnell kann ich mich erholen? Die haben ein besseres Körpergefühl, glaube ich, wenn es in die Rennen geht und beginnen die Saison dann halt auch schon einfach routinierter. Ja. Also wie wir es schon häufig gehört haben, Mathieu van der Poel scheint ja angeblich nach der ersten Welle, wenn er Bock drauf hat, zu attackieren und dann kommen halt alle einzeln an.
Ja, so wie hat Nils auch erzählt bei UAE.
Genau, Nils hat es bei UAE erzählt und ich glaube, das klingt oldschool. Die Trainer denken sich wahrscheinlich so, ja, toll.
Aber wenn so eine Dynamik entsteht, was willst du als Trainer auch machen?
Ja, aber das ist ja, du bist ja eigentlich, willst du den Fahrer nicht nur physiologisch perfekt haben, sondern du willst ihn als kompletten Rennfahrer, komplette Rennfahrerin haben und den du den anderen Aspekt mitschulen kannst, ohne zu viel bei dem physiologischen Teil zu verlieren, dann würde ich das immer nehmen.
Voll, ich würde auch dazu sagen, vielleicht an der Stelle, Leute, das ist auch so ein bisschen, das ist eine Ressourcenfrage. Also wenn du so viele Dinge vorher nicht richtig gemacht hast, wenn du wirklich kein einziges Mal gescheit trainiert hast, Intervalle gefahren bist, sonst was, nur nur Stumpfgasen ist auch nicht die Lösung. Ein bisschen Stumpfgasen, Stumpf ist auch das falsche Wort, aber ein bisschen Fahrtenspiel, klar, das hilft definitiv. Und das ist immer die Frage, auch da, woran scheitert es? Wenn die Physiologie gut aufgestellt ist, das ist so die typischen Fahrer, die beim Amateurrennen, habe ich schon mal erzählt, mit 3,50 normalized nach 10 Runden abgehangen werden und sagen, ja, ich war zu schlecht. Nein, du warst nicht zu schlecht, du hast da an anderen Faktoren zu arbeiten.
Also das ist nicht eine Trainingsmethode hier. Ist keine Methode, um dich physiologisch irgendwie krass nach vorne zu bringen. Es bringt bestimmt auch was. Wir haben ja schon mal über den Drop Ride und sowas gesprochen, aber es ist ein Testen, eine Leistungsüberprüfung des Körpergefühls von dem vorhergegangenen Training.
Ja.
Das ist es.
Voll.
Und das ist auch wichtig, dass man das versteht, wofür man das einsetzt.
Deswegen ist es, ich meine, am Ende, Wissenschaftler neigen immer dazu, alles irgendwie schön zu argumentieren, aber ich finde es wirklich nicht verkehrt, wenn man mal als im Trainingslager erstmal schneller wird oder wenn man erstmal draußen mal kurz so einen Synapsendurchschuss bekommt, Sonne scheint, die Beinlinge sind ausgezogen und auf einmal wird es schneller, weil es bringt auch, wenn, ganz wichtig, man auch da irgendwas rauszieht, also jetzt nicht einfach nur stumpf fahren und immer wieder das gleiche stumpf fahren,
sondern ein Ziel erreichen,
irgendwas
machen.
Du kannst auch von mir aus auch mal eine, ganz ehrlich, du kannst auch eine dumme Idee machen, du kannst auch mal einen Ortsschildsprint bei der Gruppe, wenn alle da heiß drauf sind, einen Kilometer vorher anfangen. Entscheide aber, also das ist ja okay, dann lernst du auch ein bisschen was von einem Körpergefühl und es gab auch Momente, wo ich das Gefühl hatte, so der Bro hier hat sich sowas von massiv verschätzt, aber ich gehe jetzt nochmal einen drüber, nur um ihm zu beweisen, dass ich diesen langen Sprint fahren kann. So, aber und dann hat es auch geklappt nachher, es war auch ziemlich schmerzhaft, aber es hat richtig Bock gemacht und dann hab ich irgendwas rausgezogen, so okay, Timing, wenn du, keine Ahnung, gefühlt 400 Meter vor Ziel lossprintest, das Ding dauert immer noch 35 Sekunden.
Du weißt dann aber auch, okay, das kann ich vielleicht sogar mal machen.
Ja.
Und im Rennen stehst du wieder vor der Entscheidung und denkst dir, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Und wenn du dann aber für dich weißt, okay, ungefähr, das kriege ich hin, dann gehst du. Wenn du aber nicht weißt, bist du vielleicht ein bisschen zu ängstlich und bleibst sitzen und vergibst dadurch eine Möglichkeit. Das heißt, man muss sich einfach sehr, sehr gut kennen. Und das wird man nicht nur durch standardisierte Intervalle und sowas schafft.
Also Props an meine Radgruppe, mit der ich im Sommer mit zwischendurch mal auch manchmal dumm fahre, so ein Ortsschild, was du so Kilometer vorher sehen kannst, wo alle wissen, oder das ist irgendwie relevant. Und dann sind so zwei vorne raus, fällt hinten, fährt schneller ran und du bist irgendwie dazwischen. So auf der einen Seite willst du jetzt nicht den Sprint zu früh loslegen, du weißt, das Feld kommt hinten, aber das sind so Szenarien, die möchte ich nicht im Rennen haben, diese Entscheidung. Die wird immer mal kommen, aber ich möchte sie nicht im Rennen erst üben, weil dann ist doof, weil da habe ich halt irgendwie 2 Stunden Fahrt investiert, Spritgeld und ein ganzes Szenario halt, aber da kann ich einfach sagen, es ist egal, was bei rumkommt, ich probiere jetzt ein bisschen was aus.
Ja.
Deswegen, das im Trainingslager zum Beispiel vorzuziehen, das kann man auf jeden Fall machen, damit man im ersten Rennen nicht komplett überrascht wird. Und wenn ihr das halt nutzt, nochmal der Hinweis, wenn ihr das halt hinkriegt und die anderen das nicht hinkriegen, dann habt ihr gerade in den Monaten März und April sowas von massive Vorteile.
Ja, und jetzt schließen wir diesen ganzen Kreis mal wieder.
Ja.
Und was man natürlich sieht, australische Meisterschaften, da fahren halt Leute, die den ganzen Sommer über Rennen gefahren sind, australische Conti-Fahrer und treffen dort auf die eigentlich physiologisch besseren World-Tour-Fahrer, die aber noch ein bisschen brauchen, die ein bisschen eingerostet sind, die zwar ihr Training gemacht haben, vielleicht auch physiologisch noch nicht ganz auf dem Peak sind, weil sie wissen, ey, ich fahre ein Giro, ich fahre Tour. Ja. Ne? Aber auch da siehst du halt, was dann natürlich eine gewisse Rennhärte, aber auch diese Rennroutine ausmacht.
Ja. Also finde ich auch super spannend, weil es halt ziemlich variabler ist. Und die Frühjahrsklassiker sind ja auch immer, wie gesagt, die ersten Rennen in Europa sind auch so ein bisschen ähnlich. Wenn dann das Aufeinanderkommen der Profis an der Stelle ist, wo viele halt auf der einen Seite, wird der eine im Höhentrainingslager, hat aber halt eher strukturiert trainiert, dann weniger Rennpraxis, dann die halt die Fahrer, die halt mehr Rennen gefahren sind, die treffen dann wie aufeinander und dann geht es irgendwie um eine Sache. Also das stimmt. Also versuchen das zumindest, vielleicht mal auch da als Ableitung für das Training zu Hause, wenn ihr die Möglichkeit habt, so ein bisschen schon mal in die Vorbereitung reinzuziehen. Und das ist jetzt nicht nur für den Crit-Fahrer interessant oder den Straßenfahrer, sondern auch zum Beispiel für den Radmarathonfahrer, weil ich bin als Trainer auch da an dem Punkt, dass ich sage, wenn du jetzt einen Ötztaler gut fahren möchtest, mach nicht nur den Ötztaler im ganzen Jahr. Versuch dir ein, zwei Trainingsradmarathons reinzunehmen, wo du mal Pacing übst. Wie ist das denn, Sweet Spot am Anstieg zu fahren? Wie ist das mit der Kohlenradstrategie? Wie fühlt sich die letzten zwei, drei Stunden an? Und wenn das Ding 5 Stunden lang ist und der Ötztaler halt 11, ja mein Gott, aber dann hast du trotzdem schon mal irgendwie einen Ansatz, da ranzugehen. Somit fange ich zum Beispiel an, die Straßensaison einzuleiten, die größere Radmarathon-Straßensaison mit Mallorca 3 und 12, werde ich dieses Jahr noch fahren. Komische Pacing-Strategie ist sowieso immer ein bisschen weird, finde ich.
Ja.
Du fährst das ganze Tramontana-Gebirge halt irgendwie da, wo es sich auseinanderfährt und dann musst du halt danach flach fahren.
Ja.
Also ich finde das ein bisschen, danach ist halt so, du bist angeschossen, du darfst aber nicht.
Ja, aber andersrum, glaube ich, ganz ehrlich, wenn du andersrum erst die ganze Zeit da fährst und dann ins Tramontana reinfährst, dann hast du eine riesen DNF.
Stimmt, genau, hättest du eine DNF-Quote, fährt ich ein bisschen geiler, weil ich da hätte, auf der Flachen kannst du andere ein bisschen fahren lassen vielleicht und diese, du bist in der Gruppe der Schnelleren mit dabei. Jetzt ist es so, ich bin definitiv abgehangen an den Bergen für die Gruppe der Schnelleren. So, und ja, müsste
das passiert sich doch ganz gut dann. Dann hast du sehr homogene Gruppen.
Du darfst aber auch nicht zu stark nachlassen, glaube ich, dass du nur noch der Beste in der Gruppe bist.
Das kannst du dir immer aussuchen, ob du der Beste in der Gruppe sein möchtest oder der Schlechteste in der Gruppe.
Ja. Ich möchte lieber der Schlechteste in der Gruppe sein, auf der Flachen nachher. Das heißt, am Anstieg so ein bisschen dranbleiben.
Ja. Also, ich glaube, schwierig darzustellen, weil die Anstiege sind zu lang und die kategorisieren dich einfach da ein, wo du hingehörst. Also es ist halt so.
Hast du mich gerade beleidigt?
Nee, ich habe einfach gesagt, das ist ein sehr, sehr ehrliches Ding.
Ja, das ist ein wirklich ehrliches
Ding. So, das heißt, das ist eigentlich ganz cool, weil dann hast du sehr viele homogene Gruppen, die da durchkreiseln.
Ja.
Und du kannst dir auf der einen Seite, das kannst dir sicher sein, die meisten sind nicht viel stärker aus deiner Gruppe.
Ja, das stimmt auch
du
wieder.
Du weißt ungefähr, mit
wem du es zu tun hast. Stunde 3,5 beim Gravelrennen. Hier ist kein, halt mal ein bisschen Schiss, aber da ist keiner mehr.
Aus einem guten Grund hier.
Ja, genau. Es ist keiner mehr da, wenn du abgegangen bist, nicht vorne bist. Aber es ist keiner mehr hier, der jetzt gleich richtig wehtun wird. Es sei denn, du gehst jetzt komplett hops, aber keiner tut dir proaktiv mehr weh als die ganze Zeit schon vorher.
Es sei denn, der hat irgendwie 5 Platten oder sowas, aber da kannst du dir relativ sicher sein, das ist eine homogene Gruppe.
Hans Becking?
Ja, war das? Genau. Das war natürlich auch ein bisschen bitter, als wir dann, als da jemand mit Platten und sowas von hinten, aber.
Du bist hier so falsch, Bro.
Lass es.
Das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Der hat mir so die Schuhe ausgezogen.
Ja. Gut, ich glaube, Full Circle noch einmal abgeschlossen mit den Conti-Beispielen aus Down Under.
Ja.
Bin gespannt, wie es weitergeht mit der Saison. Ich hoffe, dass viele Leute was mitgenommen haben und das jetzt vielleicht ins Training einbauen.
Ja.
Du bist ja sowieso im Austausch mit all unseren Athleten und die werden das sicherlich mal machen können.
Ja.
Ansonsten hoffe ich, dass wir uns vielleicht im Trainingslager sehen auf Mallorca.
Yes.
Und das war's für diese Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr nochmal sehen wollt, wie ich mich komplett im Gravel-Game falsch eingeschätzt habe, mein erstes Learning des Jahres war nämlich schon direkt Anfang Januar, als ich hinter Sepp Breuer oder mit Sepp Breuer zusammen seine Inselumrundung gefahren bin, die 400 Kilometer. Spoiler, ich bin nicht komplett zu Ende gefahren. Auch da, weil ich mich habe auf die Distanz, ich wollte länger fahren als das, was ich gemacht habe, ich habe mich auf der Distanz auch verschätzt. Muss ich echt sagen, ich bin gerade bei Gravel, die Anstiege, zu häufig habe ich die hohe 200er gesehen. Und da habe ich mein Learning rausgezogen.
Gut, dann schaue ich mir das heute Abend auch mal an.
Das ist sehr unterhaltsam. Gut, dann, ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns und bis bald.
Ciao.